Das ist ja ein gewagter Satz, dieser Satz von Corrie ten Boom. Um zu wissen, was ein Anker wert ist, brauchen wir den Sturm. Und ich denke, bei manch einem Sturm, den wir so in unserem Leben mitmachen, ich habe ja von dieser Kleinigkeit gesprochen, die ja gar nicht mal so dramatisch war, diese Überfahrt von England nach Frankreich. Aber dann sagen wir hinterher, das hätte ich jetzt wahrhaftig nicht gebraucht. So geht es mit kleinen und mit großen Stürmen in unserem Leben. Aber ob wir wirklich manchmal solche Stürme brauchen, um den Wert eines Ankers kennenzulernen, das wollen wir sehen. Und wir schlagen dazu die Bibel auf. Und es gibt eine sehr spannende Geschichte, über die meines Wissens extrem selten gepredigt wird. Und wir finden diese Geschichte in Apostelgeschichte Kapitel 27. Nun möchte ich euch jetzt keinen Schrecken einjagen, indem ich sage, ich lese das ganze Kapitel 27 vor. Nee, das werde ich nicht tun. Sondern ich möchte euch ganz einfach diese kleine Geschichte, die sicherlich nicht ohne Grund in der Bibel steht, denn nichts steht in der Bibel ohne Grund, möchte ich euch ganz gerne erzählen. Dort in Apostelgeschichte 27 wird eine Mittelmeerkreuzfahrt beschrieben. Aber diese Mittelmeerkreuzfahrt ist ganz sicherlich keine nette, beschauliche Urlaubsreise. An Bord dieses Schiffes befindet sich ein Mann namens Paulus. Und dieser Paulus ist zusammen mit anderen auf einem Gefangenentransport. Die Schiffsroute geht zur italienischen Küste und es geht darum, eine ganz knifflige Sache zu verhandeln. Zuvor hatte Paulus in Caesarea am Meer im Knast gesessen, geraume Zeit im Knast gesessen und nicht deswegen, weil er nun ein Verbrecher war, sondern deswegen, weil er angeklagt war, Aufruhr zu betreiben, Revolution zu betreiben. Aber das Einzige, was dieser Mann gemacht hatte, war, dass er das Evangelium gepredigt hatte. Und während seiner Zeit im Knast, das kann man in den Kapiteln vorher nachlesen, kam dieser Moment, wo Paulus sich darauf berufen hat, dass er ein römischer Staatsbürger ist. Und weil er sich auf den Kaiser berief, deswegen war das kaiserliche Gericht nun die letzte Instanz, die über diesen Mann urteilen sollte. In Wirklichkeit ging es um die Frage, ist dieser Mensch, ist dieser Paulus für die Gesellschaft tragbar? Und wenn er nicht tragbar ist für die Gesellschaft, dann muss er zum Tode verurteilt werden. Das war der Kontext dieser Mittelmeerkreuzfahrt. Die Seereise führte zunächst von Caesarea nach Sidon, nördlich, später dann an der Küste entlang, wie man damals überhaupt immer versuchte, so auf Sicht der Küste zu segeln. Das ist das, was wir im Moment auch tun in unserer Planung. Das geht dir auch so, Ralf, ne? Wir planen immer alles auf Sicht heute, weil wir nicht so ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr im Voraus planen können. So, man segelt auf Sicht. Küste musste irgendwo noch erkennbar sein, wenn es irgendwie möglich war. Schließlich kam man nach Myra. Dort stieg man um auf ein Frachtschiff. Und mit diesem Frachtschiff, das auf direktem Weg nach Italien fahren sollte, wollte man jetzt also den zweiten Teil dieser Reise antreten. Aber zunächst einmal stand diese Überfahrt unter einem schlechten Stern. Es gab Gegenwind und der Gegenwind verhinderte, dass man Knidos anfahren konnte. Das ist der südwestliche Zipfel der heutigen Türkei. Deswegen ging der Steuermann auf Südkurs in Richtung Kreta. Soweit, so gut. Man wusste, wie man mit der Situation umgehen musste. Man hatte Lösungen für dieses Problem. Und man kann es so salopp sagen, alles im Griff auf dem sinkenden Schiff. Das ist gut, ne? Alles im Griff auf dem sinkenden Schiff. Und die Frage, die wir uns manchmal stellen, ist, wohin fährt denn eigentlich unser Kutter? Einmal der Kutter dieser Welt, der Kutter dieses Landes, aber unser ganz persönliches Lebensschiff, wohin driften wir? Gut, die Seeleute wussten eines, es ist nicht mehr die beste Reisezeit, es ist Herbst geworden. Und mit dem Herbst begann damals auch so die Zeit der Stürme. Später würde man die Schifffahrt wahrscheinlich ganz einstellen. Den Winter hindurch blieben die Schiffe in den Häfen und erst im Frühjahr ging es wieder los. Aber noch, wie gesagt, ist alles im Griff. Und die Leute legen sich in die Riemen und ziehen die Segel hoch und singen fröhlich, das kann doch einen Seemann nicht erschüttern. Wenn da nur nicht dieser ewige Nieselprim von Paulus wäre. Wenn da nur nicht dieser Kerl wäre, dieser Himmelskomiker, der einem die schönste Laune mit seiner Schwarzseherei verdirbt. Das ist ja so eine Rolle, die man den Christen auch immer wieder mal zudenkt und sagt, du meine Güte, müssen die eigentlich immer ihr frommes Zeug reden, überall ihren Senf dazugeben und meinen, die Bibel hätte die Antwort auf alle Fragen des Lebens? So verdirbt Paulus diesen Leuten jetzt die Laune, indem er Folgendes sagt. Und jetzt lese ich uns die Verse 10 und 11 einmal vor. Er sagt, ihr Männer, wenn wir weiter segeln, sehe ich große Gefahren und Schwierigkeiten auf uns zukommen. Und zwar nicht nur für das Schiff und seine Ladung, sondern auch für unser Leben. Da haben wir es wieder, ja. Dieser Miesmacher. Wie kommt er dazu, sowas zu sagen? Und dann heißt es, doch der Hauptmann gab mehr auf das Urteil des Kapitäns, zumal auch der Besitzer des Schiffes zur Weiterfahrt riet. Paulus warnte also die Seeleute davor, weiterzufahren. Weil es schon Anfang Oktober war, weil die Seereisen auf dem Mittelmeer gefährlich wurden. Nun muss man eines wissen, Paulus war durchaus jemand, der sich auskannte. Er hatte manche Schiffsreise schon hinter sich. Übrigens war das zur damaligen Zeit so, dass diese Getreidetransporte so im Flottenverband fuhren. Aber hier ist immer nur von einem Schiff die Rede. Und deswegen vermute ich, dass das vielleicht sogar schon das letzte Schiff war, das in dieser Saison überhaupt noch unterwegs war. Paulus empfiehlt also zu überwintern. Macht Stopp, lauft einen Hafen an, lasst uns da bleiben und dann im Frühjahr weiter segeln. Aber die Verantwortlichen sind dagegen. Und ich denke mal, jeder der Verantwortlichen hatte so seine Gründe. Da ist ja der Kapitän genannt. Und der Kapitän sagt, Menschenskinder, ich lass mir doch von so einer Landratte nichts sagen. Ich bin doch der Fachmann. Ich bin der Experte. Was soll der Typ mir da erzählen? Dann, so berichtet die Bibel ja, war der Eigner des Schiffes aus irgendeinem Grund ja auch mit an Bord. Und ich denke mal, der Eigner hat vor allen Dingen an die Fracht gedacht. Er hat an das Getreide gedacht und er hat sich gesagt, die Fracht muss nach Rom. Ein Geschäftsmann sagt, Zeit ist Geld. Klar. Die dritte Person, die genannt ist, ist der Hauptmann. Und der Hauptmann, clever wie er ist, sagt, ich verlasse mich mal lieber auf die Experten. Ich verlasse mich auf die Seeleute, ja. Und außerdem, Befehl ist Befehl. Und wenn man Centurio gesagt hat, ich soll den Kerl, diesen Paulus nach Rom bringen, dann bringe ich ihn nach Rom. Ich will auch die Verantwortung loswerden. Und ich könnte mir vorstellen, da war in seinem Hinterstübchen noch ein anderer Gedanke. Menschenskinder, ich kann endlich dieses fade Galiläa hinter mir lassen Und ich komme nach Rom, in die Weltstadt, wo die Bräute nur so am Straßenrand stehen. Vielleicht hat er auch Familie gehabt in Rom, ich weiß es nicht. Jeder hat seine Gründe, der Kapitän, der Eigner, der Hauptmann. Und dann ist da die große Masse. Denn es heißt in Vers 12, die meisten waren dafür, die Reise fortzusetzen. Und die große Masse hat doch immer recht, oder? Natürlich waren diese Seeleute damals auch durchaus religiöse Leute. Man hat ja schließlich seinen Glauben. Kennt ihr diesen Spruch? Man hat ja seinen Glauben. Und bevor man sich auf so eine Seereise begab, pflegte man den Göttern zu opfern und um ihren Schutz zu bitten. Nee, Leute, die Leute damals, die waren nicht reinisch katholisch, wie sich das gehört, ne? Die waren römisch abergläubisch. Und sie kannten sich aus mit schlechten Vorzeichen. Sie achteten auf astrologische Konstellationen. Und die wurden durchaus ernst genommen. Und die Seeleute damals, diese Römer, die hatten auch ihre Informationsquellen. Vor jedem Feldzug versuchten sie in den Eingeweiden von Tieren die Wahrheit über die Zukunft zu lesen. Das war ihre Informationsquelle. Aber dieser Paulus, dieser Typ, diese Landratte, redet wie ein Wahrsager. Und dabei scheint es so, als wenn das doch alles nur aus der Luft gegriffen wäre, was er da erzählt, ja? Und scheinbar stimmt's. Scheinbar hat die große Masse doch recht. Scheinbar irren sich die Experten nicht. Denn die Bibel berichtet, dass ein angenehmer Südwind zu wehen beginnt. Und so werden fröhlich die Anker gelichtet. Und wieder legen sich die Seeleute in die Riemen und sie singen eine Seefahrt, die ist lustig. Und so segelt diese Spaßgesellschaft an der Küste Kretas entlang. Und in kürzester Zeit kann das Ziel erreicht werden. Da sind sie sich so sicher. Das heißt, alle äußeren Umstände bestätigen, dass die Entscheidung der Experten und die große Masse sich nicht irren. Der Südwind weht und man fühlt sich in seinen Plänen bestätigt und segelt fröhlich weiter. Na, bitte. Aber dann ist auf einmal Schluss mit lustig. Der sanfte Südwind schlägt um. Und plötzlich wird dieser sanfte Südwind zum gefährlichen Nordost. Und der Nordost haut jetzt rein in die Segel des Schiffes und treibt jetzt das Schiff vor sich her. Und der Wind wird zum Sturm. Die Wellen gehen höher und höher und höher. Und plötzlich sind es diese gestandenen Seeleute, die blasse Nasen bekommen oder nasse Blasen, ich weiß es nicht. Und das Schiff wird mehr und mehr orientierungslos. Der Kapitän, der Eigner, der Hauptmann, sie alle hatten ihre inneren Stimmen. Aber wie tragfähig diese inneren Stimmen tatsächlich sind, das zeigt sich eben erst dann, wenn der Gegenwind kommt. Und das war die Situation. Wie tragfähig ist das, worauf wir hören, worauf wir bauen, wenn der Gegenwind weht? Und wenn der erste Punkt lautete, alles im Griff auf dem sinkenden Schiff, dann lautet mein zweiter Punkt, nichts mehr in Butter auf dem sinkenden Kutter. Nee, jetzt war nichts mehr in Butter. Und das wird am besten deutlich, wenn man auf den Originaltext der Bibel hört. Ich lese uns vor. Da ist es in Vers 15. Da das Schiff dem Winde nicht widerstehen konnte, gaben wir es preis und ließen uns treiben. Es wird immer gefährlich, wenn Menschen sich treiben lassen. Da wir aber vom Sturme heftig umhergetrieben wurden, warfen die Seeleute am folgenden Tage die Ladung über Bord und am dritten Tage mit eigener Hand das Schiffsgerät. Jetzt kriege ich kalte Füße, wenn ich Seeleute sehe, die ihre Ausrüstung über Bord werfen. Da aber viele Tage weder Sonne noch Sterne zu sehen waren und ein gewaltiges Unwetter uns bedrängte, war all unsere Hoffnung auf Rettung dahin. Wie schnell das geht, ja? Vor ein paar Monaten haben wir noch gesagt, was kratzt uns das denn, wenn in China ein Sack Reis umfällt? Oder wenn im Schnellimbiss in China gegrillte Fledermäuse angeboten werden. Was juckt uns doch nicht. Und was in Wuhan passiert, hat doch mit Refrat nichts zu tun. Wie schnell sich die Dinge ändern. Jetzt laufen wir alle rum mit so einem Fratzelappen vor dem Gesicht, ne? Die Experten liegen falsch. Die Mehrheit liegt falsch. Und die Umstände, der angenehme Südwind liegt auch falsch. Nur Paulus mit seinem Eindruck liegt richtig. Was war das für ein Eindruck? Ihr Lieben, heute ist der Sonntag Trinitatis. Und an diesem Sonntag Trinitatis denkt die Christenheit ganz besonders stark an die Dreieinigkeit und auch an das Wirken des Heiligen Geistes. Es ist wichtig, dass wir auf solch ein Reden des Heiligen Geistes in unserem Innern hören. Das ist ganz anders als irgendeine innere Stimme, wo man nicht weiß, woher sie kommt. Und so steht er da mitten in dem größten Chaos, dieser Paulus, dieser Himmelskomiker, dieser Schwarzseher. Und was er sagt, klingt auf einmal ziemlich cool. Ich lese uns die Verse 23 bis 25 vor. Da sagt Paulus, jetzt bitte ich euch eindringlich, gebt nicht auf. Keiner von uns wird umkommen, nur das Schiff ist verloren. In der letzten Nacht stand neben mir ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene. Er sagte, fürchte dich nicht, Paulus. Du wirst vor den Kaiser gebracht werden, so hat Gott es bestimmt. Und auch alle anderen von dem Schiff wird Gott deinetwegen am Leben lassen. Deshalb habt keine Angst, ich vertraue Gott. Er wird erfüllen, was er mir gesagt hat. In dieser fürchterlichen Situation, im größten Sturm, kann Paulus sagen, ich habe Vertrauen. Ich vertraue auf Gott. Vertraut mir, ihr könnt auf das Farbige gucken und nicht auf das Schwarze, dann könnt ihr es auch lesen. Und in der 14. Nacht geschieht es. Die Seeleute merken, dass man sich dem Lande nähert. Man hat tagelang kein Land sehen können. Man hatte keine Ahnung, wo man war völlig orientierungslos. Aber jetzt merkt man, und Seeleute haben ja ein Gespür dafür, da kommt Land näher. Und wieder kommt Panik auf. Was passiert jetzt?
Werden wir jetzt an den Klippen zerschellen?
Übrigens, die Bibel ist ungeheuer praktisch. Auch in solchen Situationen. Panik.
Schon das Alte Testament, der erste Teil der Bibel, hat ein großartiges Rezept für Seeleute.
Und ich lese uns das vor. Wir finden das im Psalm 107, ein Rezept gegen Panik. Und da heißt es,
sie schrien zum Herrn in ihrer Not und er führte sie aus ihren Ängsten.
Und dieses Rezept, damals geschrieben für Seeleute, ja, ist ein Konzept für dich und mich und für das Schiff unseres Lebens.
Und ganz schnell werfen die Seeleute, um die Fahrt zu bremsen, jetzt 4 Treibanker aus. Denn in solchen Situationen braucht man Anker.
Was mögen das für Anker gewesen sein? Hier sind 4 Vorschläge. Fangen alle mit P an, damit wir alle uns das ein bisschen besser merken können. Der erste Anker, Personen. Zweite, Position. Der dritte, Protektion. Und der vierte, Privilegien. Lasst uns diese Anker anschauen. Personen.
Selbst die Experten können dem Hauptmann keine Sicherheiten bieten. Aber Paulus kennt eben die Bibel. Er kennt Psalm 139, Vers 5. Und er weiß, dass er sich auf Personen jetzt in dieser Situation nicht verlassen kann. Nicht auf den Hauptmann, nicht auf den Kapitän, nicht auf den Schiffseigner, auf keinen.
Aber dieser Vers sagt Folgendes. Und er redet von Gott. Da heißt es,
von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Freunde, wenn wir keine Menschen mehr haben, denen wir vertrauen können, auf die wir uns verlassen können, die uns Halt bieten können, Gott ist da. Von allen Seiten umgibt er uns und hält seine Hand über uns. Gibt's einen besseren Schutz?
Positionen. Der zweite Anker.
Was helfen denn jetzt die Titel? Was hilft denn jetzt der Titel Kapitän?
Florian Silbereisen auf dem Traumschiff, ne? Dem der Hut ja irgendwie zu groß ist.
Was hilft jetzt der Titel? Was hilft der Titel Offizier? Die sind genauso verloren wie die Leichtmatrosen und die Schiffsjungen. In diesen Tagen hört man immer wieder diesen Spruch, wir sitzen alle im gleichen Boot.
Hier trifft es ja zu.
Und Paulus steht mit beiden Beinen auf den Planken dieses sinkenden Schiffs. Aber in Wirklichkeit ist er nicht im Schiffbruch, sondern in Christus. Das ist der entscheidende Punkt. Ob wir in Christus sind, geborgen in ihm. Und Paulus, lieber Ralf, Paulus fand seinen Halt nicht an der Reling, sondern er fand seinen Halt in Jesus.
Protektion?
Alles, was Schutz bieten konnte auf diesem Kahn, ja, das ist doch mit der Schiffsausrüstung über Bord gegangen. Ich weiß nicht, was die Schiffsausrüstung damals war. Ein Kompass kannte man noch nicht, einen Sextanten auch nicht, ja. Und Navigationsgeräte, das waren die Sterne, aber die sah man nicht, weil es so stockeduster war. Aber die hatten ihre Schiffsausrüstung über Bord geworfen, weil sie merkten, das hilft alles nicht mehr. Und was hilft es denn jetzt, wenn das Schiff versichert ist, ja, lieber Schiffseigner? Aber für Menschen, die fest in Gott verankert sind, gilt eines. Hört zu. Johannes 10, Vers 28 steht das. Da sagt Jesus, ich gebe ihnen das ewige Leben. Und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen.
Und die Privilegien? Sicher gehörte der Schiffseigner zu den Privilegierten, das ist ja gar keine Frage. Aber was hilft's? Das hilft ihm ungefähr genauso viel wie von einem Menschen, der wird in der Bibel der reiche Kornbauer genannt. Weil der nämlich eine überaus große Ernte eingefahren hat. Der Mensch, der musste neue Scheunen bauen, um das alles unterzubringen. Ach, dem ging's fantastisch. Und iss und trink, liebe Seele, ja. Ach, was geht's uns gut. Und am nächsten Tag war er tot. Was helfen Privilegien? Im Ernstfall sind hier in Apostelgeschichte 27 nur die Haie privilegiert, weil die eine satte Mahlzeit kriegen. In solch einer Situation darf ich dich fragen heute Morgen, welchen Anker wirfst du dann? Diese Matrosen trauen ihren eigenen Treibanker nicht so richtig. Und sehnlichst wünschen sie sich den Tag herbei. Und dann haben sie die Blitzidee. Sie versuchen nämlich heimlich das Beiboot dieses Schiffes zu Wasser zu lassen, ja? Abhauen. Weil sie den Treibanker nicht glaubten, ja? Abhauen. Nichts wie fort von hier. Abhauen. Wohin eigentlich? Ihr habt doch keine Ahnung, wo sie waren. Seht ihr? Das ist Panik. Das ist Verzweiflung. Nichts mehr in Butter auf dem sinkenden Kutter. Nun der dritte Punkt. Nur keine Panik auf der Titanic.
Paulus weiß eines. Paulus weiß, dass diese Leute, die jetzt hier klammheimlich verduften wollen, die sie aus der Affäre ziehen wollen, dass sie noch dringend gebraucht werden. Und dieser Paulus alarmiert den Hauptmann. Und der Hauptmann ist ganz clever. Er befiehlt seinen Soldaten, die Taue zu kappen, die dieses Beiboot halten. Und er verhindert auf diese Art und Weise die Flucht der Seeleute. Vers 33 und 34. Denkt euch diesen Sturm, wo im wahrsten Sinne des Wortes die Hölle losbricht. Und dann heißt es, im Morgengrauen forderte Paulus alle auf, endlich was zu essen. Seit 14 Tagen, so sagt er, seid ihr voller Anspannung und habt kaum etwas zu euch genommen, was ich natürlich gerne glaube. Wenn ihr überleben wollt, sagt Paulus, müsst ihr jetzt etwas essen. Und ihr dürft sicher sein, euch wird nichts passieren. Keiner von euch wird auch nur ein Haar gekrümmt. Die Mannschaft ist am Verzweifeln. Weder sie noch die Passagiere können auch nur im Entferntesten ans Essen denken. Ja, wie auch. Ich sehe diese Leute vor mir mit grün-gelben Gesichtern. 14 Tage lang haben sie es nicht geschafft, auch nur einen einzigen Bissen runterzuwürgen, ohne die Fische zu füttern. Und ich sehe die fluchenden Kriegsknechte, diese Soldaten, die ihre Gefangenen im Stich lassen. Ich sehe gestandene Matrosen, die nun vor Angst zittern. Ich sehe, dass wie an Bord dieses Schiffes jeder seinen eigenen Klabautermann um Hilfe anfleht. Ich glaube, es hat vielleicht seit der Zeit des Krieges nicht mehr eine Zeit gegeben in Deutschland, wo Menschen solche Angst gehabt haben, ja? Und überlegen, an wen kann ich mich festhalten? Und es ist auch ein Fragen nach Gott im Lande. Denn der eigene Klabautermann hilft nicht viel. Jetzt ist keiner von ihnen noch die Überzeugung, dass Essen Leib und Seele zusammenhält. Und diese kleine Lebensgemeinschaft, übrigens waren es insgesamt 246 Leute an Bord dieses Schiffes, hat mit der Orientierung jede Hoffnung verloren. Keine Panik auf der Titanic. Und wieder steht mitten im größten Chaos da dieser Paulus und drückt durch seine Bemerkung Mut aus. Seine Zuversicht kam aus einer ganz geheimen Zusage Gottes. Und weil Paulus Vertrauen auf Gott hat, setzt er Zeichen. Als Zeichen des Vertrauens nimmt er vor diesen Leuten Brot zu sich. Und bevor er das tut, spricht er vor aller Ohren ein Dankgebet. Und das haut die Leute um. Dass sie merken, der hat ja wirklich einen Halt. Und Menschen sind baff heute, wenn sie merken, dass jemand wie Markus Söder sagt, ich habe meinen Halt in Christus. Und nicht nur er, sondern andere auch, ungeachtet der Parteibücher. Hier zeigt sich, wie Glaube ansteckend ist. Vers 35 und 36. Und da er, Paulus, das gesagt hatte, nahm er das Brot, dankte Gott vor ihnen allen und brach's und fing an zu essen. Hör zu. Da wurden alle guten Muts und nahmen auch Speise. Glaube ist ansteckend. Und wisst ihr, das wünsche ich mir für heute, dass wir diesen Paulus sehen und dass sein Glaube an Gott ansteckend ist für uns heute. Und so wie dieser Mann Erfahrungen machte mit Gott, kannst du beginnen, Erfahrungen mit Gott zu machen. Und eben nicht nur dieser Paulus vor Pi mal Daumen 2000 Jahren, sondern viele Menschen, die heute hier sitzen. Und zu Hause an ihrem PC sitzen, die Gott vertrauen. Möge Gott es schenken, dass Glaube ansteckend ist. Und das geschieht immer da, wo das Bekenntnis durch die Tat unterstrichen wird. Paulus ist kein Schwätzer. Wenn er nur ein Schwätzer gewesen wäre und nur ein Himmelskomiker gewesen wäre, hätte er es in dieser Situation nicht geschafft, in Seelenruhe das Brot zu sich zu nehmen. Es wird durch die Tat unterstrichen. Und ich freue mich von Herzen über meinen vierten und letzten Punkt. Und der vierte und letzte Punkt lautet, alles in Lot auf dem Boot. Alles in Lot auf dem Boot. Und jetzt möchte ich ganz persönlich werden. Und möchte dich heute Morgen fragen, was ist es denn, was dir heute Angst einjagt? Kennst du das, ohne Orientierung zu sein? Kennst du das, ohne Hoffnung zu sein im Sturm des Lebens? Kennst du das, umhergetrieben zu werden, ohne zu wissen, wohin die Fahrt geht und man sieht nur noch schwarz? Was war das Geheimnis des Paulus? Wir haben gelesen und gehört, dass Paulus dieses Geheimnis hatte und dass der Engel Gottes in der Nacht an seiner Seite stand. Und Paulus drückt das folgendermaßen aus. Paulus sagt, der Engel Gottes stand an meiner Seite, nämlich des Gottes, des ich bin. Des Gottes, dem ich gehöre. Und das ist die entscheidende Frage. Und die entscheidende Frage, Leute, heute Morgen, gehörst du Gott? Gehörst du Gott? Dabei geht's um ein Verhältnis. Da geht's um
Beziehung? Das ist die entscheidende Frage. Gehörst du ihm? Paulus hatte eine sichere Verbindung, die tragfähig ist. Nun, jeder Seemann kennt sich aus mit Knoten. Und es gibt Knoten, die bieten einen guten Halt, und es gibt Knoten, die bieten keinen Halt. Aber es gibt im Leben einen Knoten, der wirklich tragfähig ist. Und ich möchte diesen Knoten an die Tafel malen. Was wir hier haben, ist der Kreuzknoten. Und ihr lieben Leute, Christen, Menschen, die Jesus kennen, kennen diesen Kreuzknoten. Und dieser Kreuzknoten ist die feste Verbindung, die im größten Sturm, im größten Chaos Hoffnung geben kann. Kennst du diese Verbindung? Gott, dem ich gehöre. Gott, der ich bin. Aber das ist nur eine Seite des Knotens. Und eine Seite des Knotens reicht nicht aus. Und so spricht Paulus weiter. Und ich möchte es auch das an die Tafel schreiben. Paulus sagt, in der Nacht stand der Engel Gottes an meiner Seite, nämlich des Gottes, des ich bin und dem ich diene. Des ich bin und dem ich diene. Das macht den Kreuzknoten aus. Das ist der Kreuzknoten, der auch dein Leben halten kann. Wir müssen Gott kennen, um ihm dienen zu können. Aber sage nicht, dass du Gott kennst, wenn du ihm nicht dienst. Es gehört einfach beides zusammen. Und wenn wir uns fragen, wo ist der Anker für unsere Seele? Wo ist die Lösung unserer Beziehung zu Gott? Dann kommen Leute her und sagen, okay, wenn du meinst, Religion ist die Antwort, dann muss ich eben jeden Sonntag zur Kirche gehen. Und ich mache das. Und ich gehe jeden Sonntag treu und brav zur Kirche. Und dann wird das Ganze schon funktionieren. Und dann kommt der Nächste her und sagt, das reicht nicht aus. Du musst auch sehr viel beten. Und wenn du sehr viel betest, dann ist Gott mit dir zufrieden und du erreichst Gott. Und der Dritte kommt her und sagt, das reicht auch nicht aus, sondern du musst dir sehr viel Mühe geben. Ja, du musst viel Geld geben für Brot für die Welt und Coca-Cola für Angola. Dann ist Gott mit dir zufrieden. Und schon kommt wieder der Nächste her und sagt, nee, das reicht alles nicht aus. Du musst diese alte Pfadfinderregel, die musst du leben. Jeden Tag eine gute Tat und dann ist Gott mit dir zufrieden. Ja? Und du machst jeden Tag eine gute Tat und bringst die alte Oma über die Straße, egal ob die rüber will oder nicht. Sind das Anker, die funktionieren? Nein, das ist Religion. Und Religion stößt immer an eine Barriere. Das ist das Problem. Religion stößt immer an eine Barriere. Religion funktioniert nicht. Und was ist diese Barriere? Es ist das Wort, was wir nicht gerne hören. Dieses Wort, das Sünde heißt. Nein, fromme Übungen bringen uns nicht weiter. Aber Paulus hat seinerzeit der christlichen Gemeinde in Korinth, auch wiederum eine Hafenstadt, ja, der christlichen Gemeinde in Korinth hat er einen Anker gezeigt. Und dieser Anker besteht aus drei Teilen. Paulus hat gesagt, das Allerentscheidendste ist der Glaube. Der Glaube daran, dass Gott von sich aus die Barriere durchbrochen hat. Der Glaube daran, dass Gott seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt gesandt hat. Dadurch hat er die Barriere durchbrochen. Jesus starb am Kreuz von Golgatha. Und wer sein Vertrauen auf Jesus setzt, der hat den ersten Anker. Das ist der erste Punkt. Setz dein Vertrauen auf Jesus Christus. Und nimm das für dich persönlich in Anspruch, was Jesus für dich am Kreuz von Golgatha getan hat. Und dann hat Paulus den Korinthern gesagt, Leute, wer das hat, wer dieses Vertrauen hat, das er auf Gott gesetzt hat, auf Jesus gesetzt hat, der für uns am Kreuz starb, der hat Hoffnung. Und diese Hoffnung ist ein Anker für die Seelen. Ja, Hoffnung ist solch ein Anker. Hast du diese Hoffnung? Egal wie der Sturm pfeift und egal wo die Fahrt hingeht? Glaube, Hoffnung. Und das Dritte ist uns ja klar. Das haben wir schon geahnt, ne? Das ist die Liebe. Glaube, Hoffnung und Liebe. In dieser Hoffnung werden wir nicht enttäuscht, denn Gott hat uns mit seinem Heiligen Geist auch seine Liebe ins Herz gegossen. Übrigens, der Schluss dieser Geschichte ist ganz schnell erzählt. Nach dieser 14. Nacht dämmert ein Tag an. Es wird heller. Und bei Tagesanbruch werden die Anker gekappt. Der Bug des Schiffes bohrt sich in eine Sandbank. Das Heck des Schiffes bricht ab. Aber das Unglaubliche geschieht. Mannschaft, Soldaten und Gefangene retten sich an Land, stranden auf der Insel Malta. Alle sind gerettet. Gott kennt deine stürmischen Zeiten. Gott weiß, was du gerade in diesem Augenblick durchmachst. Dennoch, auch wenn es nicht so aussieht, aber wenn du Jesus hast im Sturm deines Lebens, dann und nur dann ist alles im Lot auf dem Boot. Und deswegen möchte ich dich einladen, heute Morgen, möchte dich einladen, diesen Schritt zu tun und dein Leben Jesus anzuvertrauen. Und ich möchte eine kleine Hilfestellung geben. Sein Leben Jesus anvertrauen macht man, indem man beginnt, mit Gott zu reden. In einem Gespräch mit Gott. Und indem wir schildern, was unsere Situation ist, in der wir uns jetzt in diesem Augenblick befinden. Ihm auch schildern, wie es in unserem Leben aussieht. Und ihm sagen, dass wir Vergebung brauchen. Vergebung unserer Schuld. Das ist der erste Schritt. Das anzunehmen, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Und dann ihn einzuladen, ins Leben hineinzukommen. Als Retter. Nicht nur vor dem Sturm. In Stürme kommen wir alle. Sondern als den Retter für unser Leben. Dass wir wissen dürfen, dass wir eines Tages nach unserem Tod bei Gott sind. Das ist der Anker für unsere Seelen. Und ich möchte jetzt ein kleines Gebet einfach mal vorsprechen. Und wer möchte, kann das nachsprechen in seinem Herzen. Nachbeten. Ich sage jetzt nicht, dass du niederknien musst und dass du deine Hände erheben musst oder was weiß ich. Gott ist ja überhaupt nicht interessiert an der Position unseres Körpers, sondern an der Haltung unseres Herzens. Und du kannst es jetzt in deinem Herzen mitbeten. Hier im Raum, zu Hause am PC, wo auch immer. Und ich werde langsam sprechen und ich werde Pausen machen, sodass du es in deinem Herzen nachbeten kannst.
Herr Jesus Christus, ich sehe ein, dass ich ein Sünder bin und Vergebung brauche. Ich glaube, dass du für mich gestorben bist. Ich will mich von der Sünde abwenden und bitte dich, dass du in mein Leben eintrittst. Du sollst von nun an mein Retter und der Herr meines Lebens sein. Amen.